Ja, vielen Dank. Zwei Vorbemerkungen vielleicht. Das eine, eigentlich war ja noch Julia König mit mir angekündigt als Co-Referentin. Leider ist sie ausgefallen und auch beim Schreiben des Vortrags ausgefallen. Und sie hat mir wirklich als Gesprächspartnerin sehr gefehlt. Ich bin vor allem eben im Feld der psychoanalytischen Sozialpsychologie tätig, mache mehr konzeptuelle Arbeit, im Feld der Massenpsychologie und so. Und habe jetzt diese Anfrage so ein bisschen genutzt, wieder ganz alte Fragen, die immer wieder mal auftauchten, so ein bisschen hervorzukramen. Ich hoffe, dass nach diesen elaborierten Ausführungen das jetzt nicht alles zu banal ist. Und es sind auch ein bisschen unfertige Gedanken. Und ich dachte, ich nutze einfach auch so ein bisschen ein methodologisch und theoretisch versiertes Publikum, um ins Gespräch zu kommen über ein paar Fragen, die mich interessieren. Ich habe mich auch ein bisschen orientiert an den berühmten Fragen, die an uns gestellt wurden. Und zwar konzentriere ich mich auf zwei Fragen. Erstens die nach der impliziten Metapsychologie meines tiefen hermeneutischen Arbeitens und andererseits sozusagen der Frage, wie, wo und als was ich in der Forschung das Unbewusste zeige. Und ich will mich erstens damit beschäftigen, sozusagen in eine metapsychologische Auseinandersetzung mit Lorenz und seinen Konzepten der Interaktionsform und des szenischen Verstehens führen und dabei einen genaueren Blick auf seine Idee werfen, dass das Unbewusste szenisch strukturiert sei. Ich will diese Konzeption des Szenischen nicht nur darlegen, sondern auch im Gespräch mit anderen metapsychologischen Positionen und der Auseinandersetzung mit traumatheoretischen Überlegungen befragen. Zweitens will ich dann der Frage nachgehen, wie sich Unbewusstes in der tiefen hermeneutischen Arbeit zeigt. Hier wird es mir darum gehen, es wurde vorher in der Diskussion so ein bisschen angesprochen, das Verhältnis von dem, was die Tiefenhermeneutik als latente Sinnebene zu entschlüssen versucht, in Bezug zu dem zu stellen, was die Psychoanalyse Unbewusstes nennt. Ich will zeigen, und das wurde vorher besprochen, dass dieser Bezug erstens immer eine theoretische Konstruktionsleistung darstellt, vor allem aber zweitens auch abhängig ist von Fragestellung, Erkenntnisgegenstand und oft damit einhergehend auch einem Materialtypus. Darüber haben wir gerade auch noch kurz gesprochen. Ich werde dabei auch unfertige Gedanken präsentieren und hoffe, dass wir so gemeinsam ein bisschen in eine Diskussion kommen. Zum Ersten. Lorenzes Konzept des szenischen Verstehens, das der tiefen hermeneutischen Forschung zugrunde liegt, basiert auf der Annahme eines szenisch strukturierten Unbewussten. Einen Großteil seines Werks hat er dafür verwendet, diese Idee in seiner Theorie der Interaktionsformen zu entfalten. Ich zeichne das nur sehr rudimentär nach. Wir haben es auch schon heute früh eigentlich das meiste auch gehört von Hans-Joachim Busch. Ich nehme auch an, dass viele von Ihnen das einfach schon kennen. Wir sind ja auf einer Tagung über psychoanalytische Methoden hier. Lorenzer entwickelt seine Theorie der Interaktionsformen in Auseinandersetzung einerseits mit der Verstehenspraxis im psychoanalytischen Setting, andererseits mit Vermittlungsversuchen von Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie. Er reformuliert in einer interaktionstheoretischen Wende die Triebnatur als Niederschlag von Interaktionen des Kindes mit Erwachsenen. Indem Erwachsene auf den Körperbedarf des Kindes reagieren, Befriedigungssituationen herstellen, machen sie aus der ersten Natur zweite Natur, aus dem biologischen Bedarf ein immer schon sozial geformtes Bedürfnis. Die sich wiederholenden Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kind schlagen sich nieder in von Lorenzer sogenannten Interaktionsformen. Sensomotorischen Engrammen, in denen sich die Interaktionserfahrung abgelagert hat und die zugleich einen Erwartungshorizont aufmachen. Lorenzer spricht auch von Lebensentwürfen. Diese Interaktionsformen, Lorenzer nennt sie bestimmte Interaktionsformen, bilden das Feld des Unbewussten. Sie entstehen noch vor Einführung von Sprache, die überhaupt erst Bewusstsein mit sich bringen könne. Lorenzer macht hier klar, dass es sich hierbei um eine sprachlose Sinnebene handle. Die Einführung von Sprache geschieht über die Benennung von Szenen. Die Szene, in der Erwachsene das Kind abends ins Bett bringen, wird mit dem Lautkomplex Schlafengehen assoziiert. Und allmählich wird über Satzbildungen die Möglichkeit geschaffen, aus diesen Szenen einzelne Akteurinnen, Elemente und Handlungsfiguren so auszudifferenzieren, dass mit den Szenen Probehandeln gespielt werden kann. Die Szenen können auch in Abwesenheit der Situation erinnert und verhandelt werden. Die Interaktionsformen werden also sprachlich symbolisiert und damit bewusstseinsfähig. Der unbewusste Sinn bei Lorenzo wird in einen bewussten Sinn überführt, damit aber auch eingeengt und über die Sprache einer sozialen Normierung unterworfen. Zwar werden Gegebenheiten und Gefühle verhandelt und kommunizierbar, aber sie verlieren damit auch etwas von der Konkretheit und Emotionalität, die sie in ihrem Bezug zur ursprünglichen Beziehungssituation hatten. Den Prozess der Unbewusstmachung, der Verdrängung, fasst Lorenzo nun als Desymbolisierung. Eine Interaktionsform wird unter dem Gebot sozialer Normen und damit einhergehender Ängste entnannt, ihrer Sprache beraubt und damit wieder ins Reich des Unbewussten zurückgeschoben. Die Interaktionsform wird so nicht mehr verhandelbar, wird zu einem Klischee, wieder angestoßen, setzt sie sich in Szene, stört das bewusste Sprechen und Handeln, zeigt sich in Fehlleistungen und Symptomen. Der psychoanalytische Prozess des Wiederbewusstmachens des Verdrängten geschieht über das szenische Verstehen. Die zuhörende Analytikerin wird nicht nur mit bewusster Rede adressiert, sondern auch in unbewusste Szenen eingespannt, in denen sich die desymbolisierten Interaktionsformen sprachlos artikulieren und auf die sie sich einlassen und die sie zusammen mit der Analysandin über die Teilhabe an den Szenen und die Erkundung der eigenen Gefühlslagen wieder der Sprache zuführen und wieder bewusst machen soll. Mit diesem Zugang arbeitet prinzipiell auch die tiefenhermeneutische Kulturanalyse und Sozialforschung. Hier bearbeiten wir zwar anderes Material, aber auch hier wird davon ausgegangen, dass sich in allen Vergegenständlichungen menschlicher Praxis sowohl bewusste wie aber auch unbewusste Lebensentwürfe niederschlagen. Das Material, das wir erkunden, besitzt eine Doppelbödigkeit, eine Spannung zwischen dem manifest Erzählten oder Gestalteten und einer latenten Bedeutungsschicht, die sich szenisch artikuliert und die wir über eine reflektierte Analyse der Wirkung des Textes in der Interpretationsgruppe szenisch verstehend erfassen können. Ich will erst im zweiten Teil meiner Ausführungen auf die Frage zurückkommen, welche und wessen Interaktionsformen wir da beforschen. Mich habe hier erst ein bisschen ausführlicher mit Lorenzos Konzept eines szenisch strukturierten Unbewussten beschäftigen. Schauen wir bei Lorenzo noch einmal genau hin, finden sich in seiner doch eher auf einem hohen Abstraktionsniveau verfassten Metapsychologie unterschiedliche Dimensionen des Unbewussten. Erstens sind das Interaktionsformen, die, wie Lorenzo schreibt, als noch nicht symbolisierte den symbolischen Horizont einer Gesellschaft sprengen. Sie inszenieren sich zum Beispiel, so Lorenzo, in gelungenen Kunstwerken. Zweitens, da sind wir eher im genuin psychoanalytischen Feld, sind das eigentlich lustvolle Interaktionsformen, die aufgrund von sozialer Normierung über den Akt der Verdrängung aus der Sprache ausgeschlossen werden. Drittens sind das aber auch Interaktionsformen, die dramatische Anteile haben. Lorenzo deutet in seinem Sozialisationstheoriebuch Interaktionspraxen an, in denen eine solche Einigung auf Interaktionsformen, die bestimmte Interaktionsformen überhaupt erst hervorbringen, verunmöglicht wird durch willkürlich widersprüchliches Verhalten der Erwachsenen, durch plötzliche Beziehungsabbrüche, Vernachlässigung und oder direkte Gewalt. Solche Praxen hinterlassen, so Lorenzo, punktuelle Narben und Brüche. Er spricht auch von psychoseerzeugenden Sozialisationsmustern. Diese schon in ihrer Struktur von dramatischen Momenten beschädigten Interaktionsformen werden nicht desymbolisiert, sondern können nicht symbolisiert werden. Im Extremfall zerstören sie sogar das Vermögen zur Symbolbildung. Wir werden bei den letzten Dimensionen erinnert an traumatheoretische Modelle, an die bionischen Angriffe auf Verbindungen und an die namenlose Angst, wenn die rudimentärste Containing-Funktion der Beziehungspersonen versagt und das Kind die unverdauten Beta-Elemente wieder zurückerhält. Mir kommen auch Jean Blanche-Schriften zu Trauma und Psychose in den Sinn, in denen er davon spricht, dass zu widersprüchliche und mit Gewalt durchsetzte Botschaften der Erwachsenen gänzlich unübersetzt und eingeklemmt bleiben, potenziell psychotische Löcher im Gefüge des Gesamtsystems bewusst, unbewusst hinterlassen. In Bezug zu Lorenz und dieser Dimension von beschädigten Interaktionsformen empfehle ich vor allem das Buch Zerstörung des Denkens im Trauma von Sabine Mitzlaff und Dietmund Niedecken, die darin versuchen, systematisch die frühen traumatheoretischen Schriften von Lorenzer vor dem Hintergrund von Lorenzers Sozialisationstheorie neu zu lesen. So spüren sie den Bedingungen für die Herausbildung, Nichtherausbildung und Zerstörung von Interaktionsformen nach und differenzieren so das Feld der Interaktionsformen auch nochmals aus. Dietmund Niedecken ist es auch, die sich in den letzten Jahrzehnten sehr beharrlich mit den subjekttheoretischen Konsequenzen von Lorenzers Theorie auseinandergesetzt und Lorenzer in zahlreichen, sehr empfehlenswerten Aufsätzen mit den Ansätzen von Bion und Laplanche, aber auch Melanie Klein und Donald Winnicott ins Gespräch gebracht hat. Sehr radikal setzt sie das Szenische ins Zentrum der Subjektkonstitution. Sie betont den Vorrang der Szene bei der Subjektkonstitution. In den Aktionsszenen sedimentieren sich innerpsychisch erst einmal in Form von subjekt- und objektlosen Erinnerungsspuren, die erst in einer Kontinuität von gelungenen Interaktionen zu bestimmten Interaktionsformen gerinnen, in die sich das werdende Subjekt erst nachträglich als aktive Akteurin eingeschrieben haben wird. In die Intention der Szene, die erst einmal eher vom erwachsenen anderen bestimmt ist, wird eine Intention der Inszenierung eingeschrieben. Das heißt, ein psychisch passiv erlebtes Gefüge wird verarbeitet zu einem subjektiven, auf Objekte bezogenen Wunsch, der in der Szene zum Ausdruck kommen kann. Erst durch einen solchen Übersetzungsprozess, der nachträglich verläuft, wird die erfahrene Szene zum Lebensentwurf. Ich will mit diesen kurzen Ausführungen lediglich darauf hinweisen, dass die Idee des szenisch strukturierten Unbewussten doch komplexer ist, als es zu Beginn und bei Lorenzer selbst erschien. Also zu Beginn meiner Ausführung und bei Lorenzer selbst erscheint. Und ich frage mich nun, und hier habe ich wirklich mehr Fragen als Antworten, was das für das szenische Verstehen bedeutet und vor allem für die Überführung der unbewusst über die szenische Teilhabe erfahrenen Szenen in eine symbolische, vor allem sprachliche Fassung. An was kommen wir da im psychoanalytischen Setting, wie in der tiefen hermeneutischen Auseinandersetzung mit Texten wirklich ran? Und an was eventuell nicht? In ihrer Auseinandersetzung mit Melanie Klein zeigt Niedecken, wie Klein in ihren wuchtigen Bildern versucht, gerade einen notwendig vorsprachlichen, subjekt- und objektlosen Zustand in eine Sprache zu bringen. Immer in einer Sprache, die etwas erfasst, aber zugleich notwendig etwas verfehlt. Verfehlt wird der überwältigende Zustand einer Szene, die eine eigene Intention hat und der das werdende Subjekt deshalb ausgeliefert ist, weil es die Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt und zwischen Innen und Außen noch nicht kennt. Ups! Wir könnten Laplanches Überlegungen aufgreifend auch davon sprechen, dass bei der Bildung von szenischen Interaktionsformen oder bestimmten Interaktionsformen als Lebensentwürfe eine rätselhafte Szene auf rudimentäre Weise übersetzt werden muss, und dass bei dieser Übersetzung gewisse Aspekte notwendig unübersetzt bleiben. Entschuldigung. Was passiert damit? Laplanche, für den die Rätselhaftigkeit des in der Interaktionsform mit den Erwachsenen Erfahrenen den Unbewussten, den Kern des Unbewussten ausmacht, plädiert dafür, dass die Psychoanalytikerin gerade keine Hermeneutin sein soll. Der Analysandin soll eher ein Raum eröffnet werden, sich wieder dem Rätselhaften zu öffnen und selbst neue Übersetzungsmöglichkeiten zu finden. Bei Lorenzer findet sich in seiner Auseinandersetzung mit dem Verstehen im psychoanalytischen Setting demgegenüber die Idee einer Rekonstruktion der inneren Szene. Er spricht dabei vom Vorhaben einer Wiederherstellung der originalen Gestalt oder der Komplettierung der Szene. Hier ist die Analytikerin eine Person, die hermeneutisch dem unbewussten szenischen Sinn des Gesprochenen nachspürt, der Analysandin dabei immer einen Verstehensschritt voraus ist, immer wieder Evidenzerlebnisse hat und am Ende hilft, eine Gestalt zu schließen, indem das Ausgeschlossene wieder eine Sprache findet und so das Sprachspiel vervollständigt wird. Auch für die tiefenhermeneutische Kulturanalyse konstatiert Lorenzer, dass hier die unbewusste Bedeutung eines Textes enträtselt werde. Hans-Dieter König schreibt daran anschließend, dass sich im abduktiven Erkenntnisprozess das Rätsel der im Text arrangierten Lebenspraxis blitzartig erhelle. Das Ziel der Tiefenhermeneutik sei das Zusammenschließen der Interpretationen einzelner Szenen zu einer in sich stimmigen szenischen Konstellation, in der sich die in der Spannung zwischen Manifestum und Latenten entfaltende Sinngestalt präsentiere. Natürlich kenne ich das auch aus meiner tiefen hermeneutischen Arbeit. Meist schon in den Interpretationsgruppen selbst. Es ergeben sich Aha-Erlebnisse und zumindest die Rätsel, die der Text aufgibt, scheinen tatsächlich schlagartig irgendwie aufgelöst. Die Irritationen als etwas verstehbar, das aus der Spannung zwischen Manifestum und latentem Sinn heraus erwächst. Müssten wir da nicht vorsichtiger sein? Gibt es nicht auch unbewusste Schichten, die erst einmal noch keinen Sinn haben oder anders? Welche Dimensionen entfalten welche Formen des Sinns? Was ist überhaupt Sinn? Vielleicht sind das auch nur scholastische Fragen. Schaue ich mir zum Beispiel die in tiefen hermeneutischen Kreisen sehr bekannte Arbeit von Christine Morgenroth über jugendliche Drogenabhängige an, sehe ich ihre Vorsicht, die sie im Interpretationsprozess walten lässt. Das Traumatische zeigt sich in ihrem Material szenisch eher in Brüchen und schwarzen Löchern. Es findet eine subtile Annäherung an bestimmte Gefühlslagen statt, die mit den dramatischen und unintegrierten Szenen verknüpft sind und überwältigen und kaum in Sprache zu bringen sind. Es werden vorsichtig Bilder gesucht, erste Bilder gesucht, für die beschädigten Interaktionsformen. Dem Realen, könnte man sagen, wird ein Raum gelassen, es werden auch Leerstellen markiert. Wird hier intuitiv sowieso eher vorsichtig mit der Idee der Lebenswürfe umgegangen? Mit diesen Fragen zum Rätselhaften und nicht fassbaren, im auf Szene strukturierten Unbewussten will ich es jetzt mal belassen. Ich will mich nun der anderen Frage zuwenden, nämlich derjenigen, wie sich das Unbewusste in der tiefen hermeneutischen Arbeit zeigt. Dazu ein bisschen Kontextualisierung. Ich spreche hier vor allem als einer, der als Leiter und Teilnehmer verschiedener Interpretationsgruppen, Forschungswerkstätten, Methodenworkshops und als auch Betreuer von studentischen Qualifikationsarbeiten sehr viele Projekte begleitet, wirklich mehr als Handwerker. In manche dieser Projekte bin ich mehr involviert als Betreuer und Mitarbeiter, in anderen wirklich nur sozusagen bei Interpretationsrunden dabei. Der Gewinn ist, dass ich immer wieder in ganz neue Bereiche irgendwie reinschauen kann, aber vor allem, dass ich mich immer wieder neu in Projekte und Fragestellungen eindenken muss und mit sehr verschiedenen Materialsorten konfrontiert bin. Ich bin nicht sicher, ob die folgenden Ausführungen nicht wirklich ein bisschen banal sind, aber es fällt mir auf, und das hatten wir vorher, dass wirklich sehr wenig in der tiefenhermeneutischen Literatur, die ich kenne, thematisiert wird, genau wie sehr auch der, sozusagen die Frage nach dem Unbewussten mit dem konkreten Erkenntnisgegenstand zu tun hat. Immer wieder interveniere ich beim Lesen von ersten Interpretationsentwürfen, wenn da allzu schnell vom Unbewussten die Rede ist. Im Feld der Tiefenhermeneutik erforschen wir erst einmal die Spannung zwischen manifesten und latenten Sinndimensionen, die sich im Text manifestieren. Wo sich da wirklich Unbewusstes zeigt und was damit gemeint sein könnte, muss jedes Mal neu erörtert werden. Schon Lorenzer machte das klar, als er mit dem Unterschied zwischen dem klinischen Setting und der Literatur- und Kunstanalyse sich beschäftigt. Bei der Kulturanalyse interessieren uns, so Lorenzer, überindividuelle Gehalte. In den Kunstwerken werde das Leiden der Rezipientinnen mitartikuliert und ein Konflikt zwischen exponierten Lebensentwürfen und gesellschaftlich gültigen Normen in Szene gesetzt. Die Aufgabe der psychoanalytischen Kulturanalyse sei es, die verpönten Lebensentwürfe zu bergen, die sich in Kulturprodukten artikulieren und gerade von diesen ausgeschlossen oder gerade von diesen ausgeschlossen werden. Der Erkenntnisgegenstand liegt bei der Kulturanalyse letztendlich wohl bei dem, was Mario Erdheim die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit genannt hat. Mit dem offeneren Begriff der Unbewusstheit, wir haben ihn gestern auch schon bei Vera King gehört, markiert Erdheim schon eine Differenz zwischen dynamisch Unbewusstem und gesellschaftlich Dethematisiertem. Raim Abdel-Majid argumentiert daran anschließend überzeugend dafür, sowohl die Produktion wie die Reproduktion von Unbewusstheit als generellen Erkenntnisgegenstand der tiefenhermeneutischen Kulturanalyse zu fassen. Es gehe darum, was in der Gesellschaft, in Institutionen oder Kollektiven latent gemacht oder gehalten wird. Damit ist aber über die von den Organisatorinnen gestellte Frage, wo und in welcher Weise Unbewusstes in der Forschung auftaucht, noch nicht so viel gesagt. Ich will im Folgenden ausführen, dass sich je nach Fragestellung und Materialtypus die Beziehung zwischen latentem und unbewusstem im psychoanalytischen Sinne unterschiedlich sich gestaltet. Eigentlich hätte ich das gerne ausführlich an einem empirischen Beispiel am Material selbst gezeigt, hatte das auch vorbereitet, aber dann leider merken müssen, dass das den Rahmen hier sprengen würde. Deshalb berichte ich davon wirklich nur als kurze Skizze. Ich will von einem kleinen Forschungsprojekt von zwei Studentinnen von mir berichten, von Sabrina Gershenson und Joëlle Leviton, die in ihren Bachelorarbeiten der Frage nachgehen, wie junge Jüdinnen und Juden, Enkelinnen und Urenkelinnen von Shoah-Überlebenden in Österreich ihr eigenes Jüdischsein verhandeln. Im Zentrum stehen Fragen des Erlebens und Umgangs mit heutigem Antisemitismus und mit der Shoah. Die beiden selbst jüdischen Studentinnen führten dafür einerseits Gruppendiskussionen mit jungen Jüdinnen und Juden und andererseits vertiefende biografische Interviews mit ausgewählten Teilnehmerinnen dieser Gruppendiskussionen. Wir sind noch mitten im Auswertungsprozess und ich will heute weder Ergebnisse präsentieren noch den Auswertungsprozess selbst beleuchten, der äußerst komplex ist, weil wir uns auch immer damit auseinandersetzen müssen, dass die Interpretationsgruppe fast nur aus nichtjüdischen Interpretinnen besteht. Ich werde hier also wirklich nur anhand der Schilderung von zwei Szenen, die im Material auftauchen, der Frage nachgehen, was der konkrete Erkenntnisgegenstand der Analyse ist. In beiden Transkriptszenen, die ich schildern will, geht es um den Großvater einer Teilnehmerin der Studie, CF, so erscheint sie im Transkript. Die erste Szene ist aus der Gruppendiskussion, an der CF teilnahm. Hier taucht ihr Großvater väterlicherseits an einer spannenden Stelle auf. Zu Beginn der Gruppendiskussion danach gefragt, wie es denn für sie sei, als Jude und Jüdin in Österreich zu leben, berichten die in der Gruppe versammelten in der Gruppendiskussion versammelten Juden und Jüdinnen sofort von zuweilen drastischen Antisemitismus-Erfahrungen, sprechen über Kontinuitätslinien in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft, über das Erlernen von Sprachen und Berufen, die notfalls auch im Ausland nützlich sind, und über Fluchtpläne. In diesem Zusammenhang nun erzählt CF davon, dass sie schon früh Englisch gelernt habe, weil ihr Großvater in den 1930er Jahren als Kind nach New York geflohen sei. Von einem anderen Teilnehmer der Gruppendiskussion gefragt, ob der Großvater wieder zurückgekehrt sei, erzählt sie davon, dass er schon als Jugendlicher, als GI-Soldat nach Europa zurückgekommen sei. Sie berichtet von Fotos, in denen er am Ende des Zweiten Weltkriegs mit einem Gewehr in der Hand in Paris zu sehen sei. Die Gruppe ist begeistert. Es ist eine Heldengeschichte. In der Gruppe geht es plötzlich um die Vorstellung, auf Nazis ballern zu können, Widerstand zu leisten. Sie sprechen über Kampfsport und Mut und über die Möglichkeit, stolz und ohne Angst ihr Jüdischsein ausstellen zu können. Die Erzählung des Großvaters als heroischem GI-Soldaten erhält eine Funktion für diese jüdische Gruppe. Sie soll mit der Shoah und dem andauernden Antisemitismus zusammenhängende Ängste, Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühle, aber auch Trauerabwehren helfen. Zugleich inszeniert sich darin eine Größenfantasie, die Möglichkeit der erfolgreichen Gegenwehr. Sehr ähnliche szenische Gefüge zeigen sich in der Gruppendiskussion auch an anderen Stellen. Im biografischen Interview mit CF, das später geführt werde, ist von diesem heroischen und den Omnipotenzfantasien dagegen nicht viel zu spüren. Der Großvater wird hier als gebrochener, traumatisierter Mann präsentiert, der viel schwieg und dessen Sprechen die, wie sie sagt, damals viel zu kleine CF nicht verstehen konnte. Die Interpretation des Interviews zeigt, wie CF mit ihrer Familiengeschichte und ihrem Jüdischsein ringt. Weil die beiden Großmütter keine Jüdinnen waren und der Großvater sein Jüdischsein nach der Rückkehr versteckte, wächst CF eher katholisch auf und wird erst mit 7 oder 8 Jahren bei der Konversion der Eltern zum Judentum bewusster mit ihrem Jüdischsein konfrontiert. Zudem hat sie auch danach fast 10 Jahre keinen Kontakt zu anderen Jüdinnen und versteckt ihre jüdische Familiengeschichte auch vor ihren zuweilen antisemitische Witze reißenden Freundinnen. Das ganze Interview mit ihr gestaltet sich als äußerst zäh und konfus. Daten und Generationen schießen durcheinander. CF ist getrieben, fühlt sich in ihrem Leben nirgends zu Hause. So sehr sie sich eine jüdische Identität wünscht und auch eine innere Beziehung zum viel zu früh verstorbenen Großvater sucht, so sehr ist das Judentum mit Antisemitismus und der Shoah verkoppelt und damit so bedrohlich, dass CF auch die in einem Buch niedergeschriebene Lebensgeschichte ihres Großvaters nicht antastet. Hier im biografischen Interview zeigt sich der Großvater in seiner lebensgeschichtlich relevanten Rolle und wir können es in der Interpretation mit aller Vorsicht wagen, die Szenen aus der biografischen Erzählung und die sich in der Interpretationsgruppe entfaltende Wirkung des Interviews so aufeinander zu beziehen, dass wir wirklich den desymbolisierten Lebensentwürfen von CF und den transgenerationell vermittelten traumatischen Momenten der Familiengeschichte, also dem Unbewussten im psychoanalytischen Sinn, auf die Spur kommen. Es kann zumindest argumentiert werden, dass bei der Analyse des Interviews Latentes und individuell Unbewusstes in einer engen Beziehung zueinander stehen. In der heroischen, von diversen Gesprächspartnerinnen mit eigenen Bedeutungen aufgeladenen Erzählung über den GI-Soldaten in der Gruppendiskussion dagegen sind wir eher mit so etwas wie einem Gruppenunbewussten konfrontiert. Kollektiv werden Fantasien mobilisiert und abgewehrt. Mit Bion könnten wir von einer Kampffluchtgrundannahme sprechen, die sich in der Gruppe in Szene setzt. In welchem Verhältnis das herausgearbeitete Latente oder die herausgearbeitete kollektive Abwehrstruktur zu den innerpsychischen Abwehrkonstellationen der einzelnen Teilnehmerinnen steht, können wir nicht ohne weiteres sagen. Wir wissen nicht, wieso einzelne der Teilnehmerinnen in dieser Szene schweigen und welche der kollektiv latent gemachten Gefühlslagen und Fantasien für sie individuell durchaus zugänglich und symbolisierbar, also eher vorbewusst wären. Die Beziehung zwischen Latentem und Unbewusstem scheint sich also hier in den verschiedenen Materialsorten, einerseits der Gruppendiskussion, andererseits dem biografischen Interview, unterschiedlich zu gestalten. Auch wenn wir Kunstwerke, die ja bei Lorenzer im Zentrum stehen, oder aber Propagandareden anschauen, haben wir wieder eine andere Konzeption des Latenten. In der Propaganda analysieren wir eher im Sinne einer reinen Wirkungsanalyse, welche inneren Konflikte durch die Reden produziert und geschürt werden und welche manifesten und latenten szenischen Angebote die Reden den Rezipientinnen machen. Lesen wir aber noch einmal bei Lorenzer genauer über seine Unterscheidung zwischen therapeutischem Setting und Kulturanalyse nach, entdecken wir, dass er den Unterschied weniger im Materialtypus selbst als in der Perspektivierung oder Fragestellung sieht. Am Beispiel von Freuds Interpretation von Michelangelos Moses-Statue macht Lorenzer klar, dass, wie er sagt, der Deutungshintergrund die Auslegung bestimme. Lorenzer deutet an, dass wir Freuds Wahrnehmung des Blicks der Statue als verächtlich zürnend, aus einer lebensgeschichtlichen Perspektive mit Freuds Beziehung zu seinem Lehrer Ernst Wilhelm von Brücke in Verbindung bringen könnten. Lorenzer schreibt, dass wir über die Konstellation weiterer Szenen aus Lebensdokumenten auch einigermaßen zuverlässig etwas über jeweilige, über die Konstellation weiterer Szenen aus Lebensdokumenten auch einigermaßen zuverlässig etwas über die jeweiligen Bedeutungen der Einzelszenen ausmachen könnten. Wir könnten so dem Unbewussten von Freud nachspüren. Diesen Weg will Lorenzer aber selbst nicht weiter beschreiten, denn die Kulturanalyse lese demgegenüber die Statue als Moment eines umfassenden kulturellen Wirkungszusammenhangs. Sie beziehe sich auf das Feld der allgemeinen kollektiven Lebensorientierungen und lese die Inszenierung als Ausdruck einer kulturellen Lebensordnung. Es ist also die Fragestellung, die für Lorenzer den Horizont der Deutung aufmacht und auch den konkreten Erkenntnisgegenstand bestimmt. Wir können also durchaus auch die Inszenierung von CFs Großvater in der Gruppendiskussion wieder auf CFs Lebensgeschichte beziehen und uns aus dieser Perspektive fragen, wie sich die Schilderung von CF und ihr Verhalten in der Gruppe in unsere Interpretation des biografischen Interviews fügt. Ohne Bezug zum biografischen Interview wäre das allerdings kaum möglich. Im Idealfall sind Fragestellungen der Typus des Datenmaterials in Forschungsprojekten ja auch so aufeinander abgestimmt, dass genügend Material da ist, um vor dem Hintergrund einer bestimmten Fragestellung verschiedene Szenen so zu konstellieren, dass die Deutungen am Material glaubhaft plausibilisiert werden können. Im Feld der empirischen Sozialforschung, die Lorenzer kaum im Blick hat, sind wir immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass wir tatsächlich auch die von Lorenzer verworfene lebensgeschichtliche Perspektive einnehmen. Wir haben das gestern bei den Beispielen von Vera King auch gesehen. Dies, um die Erkenntnisse dann in einem zweiten Schritt bei der theoretischen Reflexion gesellschaftstheoretisch zu verorten und so von der Analyse des Einzelschicksals, des Falls zur Analyse der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion von Unbewusstheit voranzuschreiten. Welche Dimensionen von Unbewussten wir dabei erfassen oder streifen, gilt es dabei immer wieder neu zu plausibilisieren. Es wäre meines Erachtens grundsätzlich sinnvoll, in der methodologischen Diskussion im Feld der tiefen Hermeneutik ein bisschen mehr zwischen verschiedenen Fragestellungen, Erkenntnisgegenständen und Materialtypen zu differenzieren. Es stellen sich, so denke ich, je nachdem auch zuweilen ziemlich verschiedene methodologisch relevante Fragen. Mit diesen auch ein bisschen bruchstückhaften Überlegungen und Fragen bin ich am Ende meiner Ausführungen und freue mich auf eine Diskussion.